Wie muss innovative Kundenbindung im Jahr 2024 aussehen, um Menschen wirklich zu begeistern? Franz Tretter, Gründer und Geschäftsführer von Hello Again, erzählt uns im Interview, wie ihm das seit vielen Jahren so herausragend gelingt. Bereits über 800 Unternehmen in 25 Ländern setzen auf Kundenbindung von Hello Again. Franz erzählt uns auch, wie alles angefangen hat und wie er und sein Team den Markt für Kundenbindungsprogramme völlig neu denken. Jetzt bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Lieber Franz, es ist mir eine große Ehre, ein riesiges Glück. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst, bei unserem Podcast dabei zu sein.
Hallo. Danke, Alex, für die Einladung. Freut mich sehr.
Sehr gern. Du start gleich los. Erzähl kurz, wo bist du dran? Was ist dein zentrales Projekt, dein Unternehmen gerade? Und wie bist du dazu gekommen? Interessiert uns natürlich.
Mein zentrales Projekt, mein Baby, das schon laufen kann, heißt Hello Again. Wir machen digitale Kundenbindung. Wir machen Kundenbindung in Form einer App. Wir haben 830 Unternehmen, die eine digitale Lösung haben. Wie Müller, Deichmann, Losteria in mehreren Ländern. Aber auch kleinere mittelständische Unternehmen wie Resch und Frisch. Bis hin zu einem meiner Lieblingskunden, der Lieberkass Peppi. Und denen helfen wir über digitale Lösungen die Frequenz zu erhöhen. Den Warenkorb erhöht man mit Kundenbindung. Kann auch über Weiterempfehlungen zu neuen Kunden kommen und kann dann über Push-Nachrichten, E-Mails direkt mit dem Kunden kommunizieren, kommt öfters zurück und gibt dann im besten Fall sogar noch 5-Sterne-Bewertung
auf. Das klingt super spannend in der Zeit. Lass mich nur kurz zum Start gehen. Wie bist du auf das gekommen, dass du Kundenbindung machst? Und ja, erzähl kurz den Starter-Journey vielleicht.
Kundenbindung an sich finde ich mega fad, weil ich das früher immer verbunden habe mit, haben Sie die Kundenkarte? Nein. Ja, da haben wir das 6-seitige Formular und haben Sie Haustiere und was ist Ihr Liebesstatus und wie viele Kinder haben Sie? Und dann bekommen Sie nach 5 Jahren 1% Rabatt. Ich habe mir aber gedacht, das geht cooler. Ich denke, es ist eine Form der Wertschätzung, wenn man seinen Kunden auch was zurückgibt. Das möchten auch Kunden, gerade jetzt in Zeiten jetzt für die Inflation, möchte man vielleicht ein bisschen was sparen und möchte Wertschätzung in Form von Rabatt, aber gibt es viele andere Möglichkeiten, um Kunden emotional oder mit Gamification und so weiter zu binden. Und in einer Zeit, wo die ganze Welt digital wird, habe ich gedacht, das ist vielleicht die Plastikkarte nicht mehr das Beste. Also wir reden jetzt da wirklich vor 10 Jahren. Und habe ganz spannend, also es war wirklich so ein kleines prägendes Erlebnis, in so einem Dorfclub in Oberösterreich habe ich gesehen, wie die beim Eingang so eine Karte zu einem Display haben, das war mit so einem Barcode und da mal eincheckt mit einer Plastikkarte. Und das war ein Kundenbindungssystem, ein Member Club für einen Club. Und jetzt mal, wenn du gekommen bist, hast du halt 100 Punkte bekommen und wenn du zehnmal dort warst, kriegst du halt Flaschen Prosecco oder Gratis-Eintritt. Ach, das ist cool, aber jetzt sind wir in einer jungen Zielgruppe, warum läuft das nicht über die App? Die Registrierung kann man digital machen. Und so hat das damals begonnen, bei Szene 1, das war eines meiner Unternehmen, was wir damals zu dritt gegründet haben, haben da relativ schnell 50, 60 Clubs, Diskotheken im deutschsprachigen Raum als Kunden gewinnen können. Gleichzeitig war mir klar, die Branche ist nicht ganz einfach, gibt es ja irgendwo so einen natürlichen Deckel, was man da Kunden gewinnen kann. Und dann habe ich es in andere Branchen probiert, Friseur und eben beim besagten Lieberkass Peppi, hat ebenfalls funktioniert und dann haben wir sie da schrittweise in andere Segmente vorgearbeitet und dann war klar, das gehört in eine neue Firma rein, wo es nur um Kundenbindung geht.
Cool, dann war der Start von Hello Again. Mit wem hast du losgelegt? Was war das, wonach du ausgesucht hast, mit wem du losstartest? Was waren so deine ersten Entscheidungen für die ersten Tage, Wochen, Monate?
Wir sind ein Founder-Team von 4 Personen. Das hat sich wahrscheinlich über ein Jahr erstreckt. 2 davon habe ich schon länger gekannt. Gesucht habe ich wahrscheinlich noch, also nicht Founder, die gleich ticken, sondern schon gleiches Ziel verfolgen, vielleicht sogar ähnliche Wertebasis, aber wir sind total unterschiedlich. Also total unterschiedlich. Würde jeder für die 4 so ticken wie ich, dann würde es die Firma nach 6 Monaten nicht geben. Der eine ist eher strukturiert, organisierter, jetzt rein in der Technik, wir haben zwar extrem smarte Technik oder im Founder-Team halt. Und dann ist die Innovative, der hackt ja jeden Tag was Neues rein, aber kann auch sein, dass das dann einmal nicht funktioniert. Und der andere schaut, dass er die Architektur baut, damit das auch funktioniert, wenn da 10 Millionen App-Nutzer drüber laufen. Genauso ist beim 4. Der geht seinen Weg, der zieht das durch und ich nerv mich jede Woche mit einer neuen Idee. Und die Mischung macht es aus, also nach dem habe ich gesucht. Ich bin ein Wirtshausbub, sagt man in Österreich. Das heißt, ich habe sehr früh mit vielen, vielen Menschen Kontakt gehabt und habe auch lernen müssen, schnell einzuschätzen. Ich habe auch mitgeholfen im Gasthaus. Das sagen meine Co-Founder, dass man da ein gewisses Feingefühl entwickelt, ob das dann matcht oder nicht. Haben wir ähnliche Wertebasis, Kultur, können wir miteinander. Und dann unterschiedlich gedacht oder unterschiedliche Köpfe, die was dann in eine Richtung arbeiten.
Jetzt seid ihr ja ein Unternehmen, was toll wächst, sich weiterentwickelt, Mitarbeiterinnen dazu holt. Was ist dir wichtig? Oder vielleicht erzähl auch kurz so die großen Milestones des Wachstums, die ersten Erfolge. Und du sagst, das sind jetzt schon einige Jahre. Wie ist das entstanden und wann hast du das Gefühl gehabt, boah, jetzt brauche ich ein größeres Team und jetzt geht es wirklich weiter?
Ich bin nicht der Typ, der in der Früh aufsteht und sagt, so, morgen machen wir es nicht nur weltweit von null auf einer Trilliarden-Company, sondern muss schon sagen, mein Horizont erweitert sich ein bisschen. Je weiter am Berg raufgeht, desto weiter sehe ich. Aber dass da großes Potenzial liegt, das hat man wahrscheinlich auch mein Bauchgefühl gesagt, dass das Thema Kundenbindung oder nehmen wir es Loyalität, gerade in Zeiten, wo der Kampf um den Kunden stärker wird, wo es für Firmen schwieriger wird, sich von anderen Firmen zu unterscheiden. Mein Preis wird schwieriger, Produkte werden auch, der Unterschied zwischen einzelnen Produkten wird immer geringer. Also braucht es was Zusätzliches in der Beziehung und dass es auch digital gestützt gehört, das war uns relativ schnell klar. Das Erste, wie wir die Unternehmung, reden wir nicht von Unternehmen, sondern Unternehmung, wo wir uns auf die Reise gemacht haben, war, wir sind nach Schladming gefahren, haben sich für 2 Tage eine Hütte gemietet und haben gemeinsam nur diskutiert, wo wollen wir hin. Was ist unsere Vision? So verrückt sie auch sein mag. Also das ist kein Scherz. Meine Co-Founder haben, glaube ich, denen habe ich die Vision so klar vermittelt, dass sagen, ja, das funktioniert. Und ich habe dann gedacht, Frau Franz, jetzt hast du aber schon ein bisschen dick auftragen. Tatsächlich. Und wir haben ganz viel diskutiert, also 2 Tage lang, wie wir zusammenarbeiten wollen. Ja, dann haben wir so ein Kärtchen genommen und auf die Wand gepickt und dann schreibt einer Work-Life-Balance drauf. Dann haben wir eine halbe Stunde darüber diskutiert, was das heißt. Wir wollen ja auch gasen, aber was heißt Work-Life-Balance? Und das war hochspannend, extremst wertvoll. Und das waren die 2 wesentlichen Pfeiler, glaube ich, die wir sofort, wahrscheinlich sogar vor der Gründung, verankert haben. Wo wollen wir hin? Wo ist unser Nordstern oder wo ist unser Gipfelkreuz? Würde ich sagen. Und auf was für einer Basis, wie gehen wir miteinander um, was ist die Kultur, was ist die Wertebasis, die uns vereint. Die muss ja nicht gleich sein, total bei jedem. Ja.
Für die meisten oder für das Unternehmen zumindest zentral ist die nächste Zeit.
Ja.
Und gilt das bis jetzt? Ist das bis jetzt etwas, das euch Richtung gibt? Wie entwickelt sich es weiter?
Ich würde schon sagen, dass es weiterentwickelt hat. Es ist nicht 100% gleich, weil ich das Gefühl habe, auch wenn die Firma erwachsener wird, dann braucht es die eine oder andere Prise. Was sicher auch markant war, ist, wir haben uns dann einen CEO reingeholt oder nicht reingeholt, das hat sich glücklicherweise dann so ergeben. Ein Team mit 20, 25 Personen agiert anders, wie dann, wenn man vielleicht 70, 80 oder 100 ist. Also man muss mehr Professionalität reinbringen. In die Values hat es sich insofern bei uns verankert, dass wir mehr Fokus auf das Thema Execution anlegen. Die Sachen, die wir sich vornehmen und wirklich auch cool, wenn man innovativ ist und da läuft viel von alleine, aber ich glaube, ganz wesentlich, um erfolgreich zu sein, ist wirklich die saubere Umsetzung. Ist auch verbunden mit Bodenständigkeit, das läuft jetzt nicht alles von allein, sondern wir arbeiten auch wirklich sauber und bringen mehr oder weniger die Besten auf die Straßen. Aber 80-90% von der DNA, jetzt klar, jetzt spreche ich aus Founder-Perspektive, ist in der Firma noch verankert. Bis alle 4 Founder sind dabei, das sind massive Multiplikatoren, wie man mit Innovation umgehen, wie man mit Kunden umgehen, wie man den zuhören, wann was nicht funktioniert, wo wir unruhig werden. Also da bin ich mir sicher, dass das extrem stark in unseren Wurzeln drin ist. Das ist die DNA von Eurogen.
Wenn du wen dazu holst, worauf achtest? Oder hast du den Eindruck, das muss jemand können, der gut zu euch passt, oder das muss er sagen, oder ich schließe dann gleich an, um was nicht?
Wir investieren extrem viel in die Personal aus. Also wir haben einige Leute im HR, haben externen Support.
Weil dir so wichtig ist, weil euch so wichtig ist, wer dazukommt, ob das
wer
passt.
Wer dazukommt, erstens haben wir dafür Ziele, das Team wächst und wir glauben, dass da falsche Entscheidungen hohe Nachwirkungen haben kann. Ja. Haben wir auch gehabt. Wenn jemand nicht reinpasst, dann kann das vielleicht ein ganzes Team auch dann zerstören oder bremsen. Wir suchen auf jeden Fall Menschen, die extrem neugierig sind. Wir suchen Menschen, haben auch gemerkt, die gerne in den orangen Bereich rein wollen. Wir sagen immer der grüne, der orange und der rote Bereich. Ja. Der rote Bereich ist, wenn du überlastet bist, der kommt hin und weg vor, wenn du total enge Agenda hast, dann denkst du, soll die Ausnahme sein. Ja. Grüne Bereich ist, würde ich sagen, Beamtentum, passt und Chili-Mille und in zwei Stunden ist Feierabend, können wir schon mal schön langsam zusammenpacken. Da wollen wir wenig sein, klar, einmal in der Komfortzone, wie Leute sagen, bah, ja cool, jetzt haben wir das ein halbes Jahr so gemacht, können wir es besser machen, können wir es anders machen. Hat sich die Welt wieder Spur verändert. Ja, Franz, was hast du für neue Aufgaben? Ja, gibt es ein neues Land, gibt es einen neuen Kunden, gibt es einen größeren Kunden? Das ist extrem stark und das auch kombiniert, so, wir sagen immer, die Kommunikation auf Augenhöhe, aber so die Wertschätzung, also wirklich ein Teamplayer. Ja, warum ich das sage, ist, wenn wir sagen, was wir nicht suchen, ist ein, auch wenn einer super gut ist, der beste Techniker, der beste Verkäufer, aber wenn der mit der Übung durchgeht, das hat dann mehr Schaden und das wird ja nicht matchen. Und nachdem wir von der Kultur her so brutal offen sind, jetzt wollen wir innovativ sein, wir wollen schnell sein. Wir sparen sie ja meistens irgendwo das lange Geschwafel und vielleicht könnte man eventuell unter Umständen morgen, wenn es da nichts ausmacht. Nein, das war nicht gut, es war besser, wenn wir so machen. Also eine direkte offene Kommunikation, dann brauchst du aber auch, da muss eine Wertschätzung da sein, dass du offen kommunizieren kannst.
Ja.
Sonst nimmst du es persönlich, hat ja aber nicht persönlich gemeint sein und das bringt uns Speed.
Mhm. Ja. Wie hast du dich als Führungskraft entwickelt über die letzten Jahre? Von Startup-Gründer zu richtig ausgewachsener Firma, internationaler Firma. Wie tust du anders? Was ist dir besonders wichtiger oder weniger als vorher?
Boah, aus der Eigenperspektive gar nicht so einfach zu beantworten, wie man sich selbst entwickelt hat, weil ich keinen harten Benchmark habe. Man hat seine Buddies von außen, wir machen Leadership-Trainings, ich lese viel. Klar, man geht mehr aus den operativen Themen raus. Das, was ich gerade erzählt habe, investiere viel, viel mehr Zeit ums Team in der Richtung, um sie auszurichten, wohin die Reise geht.
Alignment zu schaffen.
Wenn man die richtigen Menschen zusammenhält und da muss man schauen, wie kann man es enablen und wie kann man es laufend irgendwie weiterbringen, was gar nicht immer so easy ist, weil da muss irgendwie der persönliche Speed, was einer gehen möchte, auch immer mit der Firma zusammenpassen und das matcht nicht immer 100%.
Ja.
Der ist mal schneller, der ist mal langsamer und die Firma wächst an einem gewissen Speed. Aber da die richtigen Leute zusammenzuholen, die richtig auszurichten und das permanent, das ist eigentlich eine tägliche Arbeit, das Kulturthema. Ja, ist jetzt nicht so, dass wir uns die Werte ausdrucken und aufs Klo hängen, sondern das ist eigentlich ein tägliches Eingreifen oder Verstärken. Und da definitiv viel, viel mehr. Vor allem wird es ja dann indirekter. Du wirst nicht nur vom Leader, sondern du bist der Leader von anderen Leader. Das heißt, du brauchst ja dann Multiplikatoren, die das weitertragen und so weiter. Also da musst du dann mehr Zeit investieren. Und du bist vielleicht dann auch ein Stück weit trotzdem, wenn du 20 Mitarbeiter bist, dann sitzt du in einem Büro, Kommunikation. Und Kultur ist da, passiert ja fast indirekt.
Ja.
Du sitzt in dem Raum, da kriegt jeder alles mit und so weiter. Wenn du dann dezentral bist, dann musst du das wirklich gezielt dann erlegen.
Gestatt nochmal zum Beginn. Du hast gesagt, du hast riesige Ambitionen. Wie schaffst du immer wieder, dass das Team daran glaubt? Also dass du sagst, okay, wir wollen uns, ich weiß nicht, verdoppeln oder wir wollen noch mehr. Dass die Leute sagen, ja, das geht wirklich, das ist möglich und ich hau mich da jetzt rein versus der träumt. Ja, also das meint er nicht ernst. Wie gelingt das? Ist es deine Leidenschaft? Würde mich interessieren, weil ich habe das Gefühl, viele Gründer, Top-Leute haben große Ambitionen. Aber wie kriegst du das ins ganze Team? Dass die meisten sagen, ja, das geht, wir werden es schaffen. Und da trage ich bei.
Ich mache, wenn bei uns neue Mitarbeiter aufhängen, dann erkläre ich, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und das mache ich jedes Monat.
Cool.
Und jedes Monat, das dauert 2 Stunden, und ich denke mir, wenn ich es zum 50. Mal mache, das kommt mir vor wie 10 Sekunden. Und das sage ich mir, ich streue mit meinen Augen und das steckt an. Kann da nicht sagen, warum. Vielleicht, weil es einfach Spaß macht, mit einem Team sowas zu machen. Es gibt viele Beispiele auf der Welt, die was Kleines, was Riesiges gemacht haben. Das heißt, es gibt Wege, die man sich anschauen kann, dass das Ganze geht. Man kann es logisch aber brechen wie bei uns, wo man irgendwo aus dem kleinen, beschaulichen Oberösterreich auf einmal dann in andere Bundesländer, in andere Länder wächst. Wir haben Zahlen, wo unser Produkt auf einmal in Rumänien von 500.000 Leuten genutzt wird. Man hat was Greifbares, was man ein bisschen interpolieren kann. Man hat andere Beispiele. man sieht vielleicht, dass es dann nur an einem selbst liegt. Ja.
Ja, ja.
Man hat irgendwo, man, da reden wir öfters von Amerika und so weiter, da hat mir geholfen, dass ich bei Fantastic war, wo wir halt aus Oberösterreich ein Produkt gebaut haben, das dann in China, in Amerika höchst erfolgreich war. Und das macht es greifbar. Und wann der Weg dann, wenn ich sage, so, wir gehen nächstes Jahr auf den Mount Everest und denken, bist du verrückt? Aber wenn man halt dann einmal mit klaren, mit dem Traunstein Oberösterreich beginnt und dann vielleicht irgendwo mal am Mont Blanc geht, dann wird das Ganze mal greifbarer.
Jetzt muss ich dich natürlich auf der anderen Seite auch fragen, in den letzten Jahren gibt es Dinge, die du falsch entschieden hast, die schlecht gelaufen sind, wo du sagst, daraus hast du gelernt, würdest du anders machen?
Also bei uns viel zu wenig Marketing zu Beginn. Viel gut funktioniert, ich habe jetzt vom Team gesprochen. Zuerst, ich bin mega happy, wir sind 4 Founder nach 7 Jahren. Es läuft besser denn je. Das Leadership-Team dementsprechend auch gewachsen. Da muss ich wirklich Holz klopfen. Wir haben sie viel zu wenig vermarktet. Wir haben ein super starkes Produkt und hätten viel stärker...
Zu starker Produktfokus, im Sinne zu stark an...
Produktfokus schon viel richtig gemacht, im Sinne, dass wir den Kunden genau zuhören und ein Produkt gebaut haben, das gut funktioniert, das wirklich auch, wir haben Kunden, die sind halt kaum Churns, also wirklich, wir wachsen mit den Kunden super mit, also das Produkt funktioniert. Aber natürlich haben wir das vielen vorenthalten, dass es ein gutes Produkt gibt. Da waren wir viel zu zögerlich, mutiger sein. Viel mutiger sein. Ich habe mir aber dann dementsprechend auch ein Learning daraus, begib dir eine Umgebung, wo smartere Leute sind. Wir haben sie Advisory Board aufgebaut, das haben wir erweitert. Also von dem her versuchen wir uns da externen Input zu holen. Ich kann da leider keine Listen an Fehlern jetzt
auch. Das ist schon mal ein Riesenthema, dass du sagst, du holst externe Benchmark Advisory Board rein, das vergessen ja, oder tun, glaube ich, die wenigsten.
Mega, mega wertvoll. Ja. Jetzt habe ich mit dem Gschwantner Flo viel bei Fantastic zusammenarbeiten dürfen und ich habe dann eine neue Firma gegründet und dann spricht mir der Flo, ob er mit dabei sein darf, kann, die Fantastic Gründer, war für mich klar, ja. Die haben Erfahrung, das hat einen Mehrwert, wir haben super
zusammengearbeitet. Allein, weil du da die Köpfe reinbringst und das Wissen reinbringst und die Erfahrungen.
90% ist. Und ja. 10% klar, am Anfang vielleicht ein bisschen Startkapital, wobei wir sind nicht Bootstrap, von dem her war das nicht das Hauptthema. Haben aber auch gemerkt, wenn die Firma auf einer bestimmten Größe war, muss ich zwar zusätzliche Advisory Board, wo wir einmal im Quartal in die Tiefe gehen, oder gerade gestern, Thema, du kommst, unser Sales-Team sind jetzt, glaube ich, 30, 35 Mitarbeiterinnen, du kommst in andere Skalierungsthemen rein und kommst in eine neue Situation ein, dann machst du kurz einen Videocall, eine halbe Stunde, du, der Ibrahim, der CEO von Planradar, wie habt ihr das gelöst und so weiter, der sagt da sofort, wo sie steht nicht. Klar, man geht dann eh seinen eigenen Weg, aber das ist ein massiver Support. Würde aber gleichzeitig heißen, vielleicht muss man in 2 Jahren wieder neue Leute reinholen, weil sie die Organisation weiterentwickelt hat oder weiß, was anders braucht.
Warum für Franz standardisierte Produkte nicht genug sind und er auf maßgeschneiderte Lösungen für seine Kundinnen setzt, hört ihr beim nächsten Mal. Da erzählt er übrigens auch, warum One-to-One-Kommunikation immer wichtiger wird. Ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge von Leaders of Transformation. Bis bald.